Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Herzlich willkommen bei Plus 1, das erste Mal mit mir, Caro Corneli, in diesem Jahr. Heute mit dabei bei Plus 1 eine schöne Geschichte über den Herrn M. Das ist einer, der es wirklich versteht, Dokumente zu fälschen.
Wenn jemand kam und sagt, die brauchen Kontoauszug, dann hat er den gekriegt. Ich habe gesagt, kostet zu viel, dann war das fertig.
Wie viel hat ein Kontoauszug gekostet?
50, einer. 50, aber einer hat ja nicht gereicht. Braucht ja meistens für einen Monat zwei oder drei. Kommt schon eine Summe zusammen.
Über ihn hören wir später mehr. Wie macht er das? Was ist das eigentlich für ein Mensch? Wir haben heute natürlich auch hier wieder einen Lieblingsgast dabei. Und mein Lieblingsgast heißt David Sieveking. Der Mann ist Filmemacher. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, Caro.
Könnte also jetzt gut sein, dass einige von Ihnen schon mal einen von Davids Filmen vielleicht gesehen haben. Er ist wirklich ein Freund, falls Freunde diese Leute sind, die dich nachts um drei liebevoll auf den Lenker von ihrem Fahrradplatz nehmen lassen und dann nach Hause fahren. Wir haben es uns hier ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, die Leute über eine Geschichte vorzustellen. Und eine, die dich gut beschreibt, ist die folgende. Wir waren miteinander mal essen. Ach, weiß ich nicht, lass es mal 11 oder 10 oder irgendwie eine Anzahl X an Jahren her sein. In so einem Restaurant in Kreuzberg. Und wir hatten so einen langen Tisch, wie so eine Bierbank. Und dann hast du mir Geschichten erzählt von irgendeinem Dreh. Die Geschichte war gar nicht so spannend, aber du hast sie halt laut erzählt und enthusiastisch, wie es deine Art ist. Und nach ein paar Minuten drehte sich die Frau, die mit uns eben an diesem bierbankförmigen Tisch saß, zu dir und sagte, oh, das ist so unangenehm, ich kann es gar nicht wiederholen, aber es gehört ja zur Story. Und sagte, ja, wir haben verstanden, dass du beim Film bist, alles klar, mach hier nicht so eine Welle. Und es war so wahnsinnig unangenehm, weil die konnten ja nicht wissen, dass du einer bist, der immer so laut redet und immer mit solcher Euphorie auch zu Werke geht. Und ich weiß noch, dass ich ganz stark das Gefühl hatte, ich müsste dich jetzt verteidigen. Dich hat das auch schon wieder mal alles gar nicht gestört, aber erinnerst du dich an diese Geschichte?
Ich erinnere mich gut dran und das ist mir neulich wieder passiert. Und jetzt habe ich gelernt, wie man am besten damit umgehen sollte. Mhm. Und zwar in der Situation, die mir neulich passiert ist, in einem, muss man sagen, ziemlich ruhigen Café in Zehlendorf, alles so ein bisschen mehr gesettelt. Mhm. Und ich war wieder laut am Erzählen. Das hatte irgendwas mit Film zu tun.
Ja.
Und dann kam wieder eine Dame vom Nebentisch und hat sich beschwert. Ja, also es gibt auch noch andere und das ist ja toll, was sie für ein Leben führen und so.
Ja.
Und dann konnte ich aber sagen, dass der Mann, mit dem ich spreche, schwerhörig ist und dass ich an einem Filmporträt über seltene Erkrankungen arbeite und das sozusagen gute Gründe hat. Ja. Und, und da war die Frau, hat gesagt, super, sprechen Sie sofort weiter und so. Kümmern Sie sich um, wir setzen uns um.
Ja, nein, aber was mich daran besonders irritiert hat, war nicht das mit der Lautstärke, sondern dass die dir vorgeworfen hat, dass du ein Angeber bist, dass du ein Poser bist. Und das Gegenteil ist der Fall. Und es war mir so wichtig, dass alle wissen, aber du weißt ja, wie es ist, man kann nicht mit allen Freunde sein. Ne? Martin Kess, bekannt aus dem Pardiologie-Podcast bei Spotify, den er zusammen mit seiner Frau Charlotte macht, ist uns jetzt aus Köln zugeschaltet. Willkommen, Martin.
Hallo, Caro.
Schön, dass du wieder
Hallo,
da
David.
Bist.
Hallo, David.
Hallo, Martin.
Also.
Ja, was möchtest du wissen?
Ich möchte das Folgende wissen. Ab wann bringt es eigentlich nichts mehr, mit Jugendlichen zu diskutieren? Also wann greift das elterliche Gewaltmonopol? Wäre so ein bisschen die Überfrage. Ich habe jetzt zum Beispiel einen 17-jährigen Sohn zu Hause, der labert mich in Grund und Boden. Ne? Der hat immer noch ein Argument in der Tasche. Der braucht Spotify. So viele gute Argumente. Da 2 Uhr nach Hause kommen. So viele gute Argumente. Die sind ja schlau und gewitzt, aber irgendwann habe ich als Mutter irgendwie auch mal den Kanal voll und würde am liebsten so wie früher sagen, weil Mama das sagt und jetzt tu mir einen Gefallen und halt den Rand.
Mhm.
Ja, das ist die Frage. Ab wann darf ich das? Darf ich das, Martin?
Ich glaube, du hättest, also jetzt mal ehrlich, du hättest das natürlich gerne.
Mhm.
Und ich vermute auch, nicht nur bei Kindern, sondern das Gleiche gilt doch auch für andere Menschen oder auch den Partner. Da würde man auch gerne irgendwann sagen, jetzt reicht's. Ich übe jetzt mein Gewaltmonopol aus und wir machen das alles so, wie ich das möchte.
Hm.
Ich glaube aber mit 17, wenn dein Sohn 17 ist, ist doch der Zug längst abgefahren. Der ist doch im Grunde für dich wie ein Erwachsener. Und ich glaube, da kann man sich nur noch an der geltenden Gesetzeslage orientieren. Also du möchtest dem ja was untersagen, ne?
Ich will dem was untersagen. Du möchtest ihm was verbieten, oder? Genau, also ich möchte dem Dinge unterbieten. Ich möchte dem auch sagen, dass er mir nicht immer so reinfunken soll und dass er nicht immer Dinge, die ich mache, so gnadenlos bewerten soll. Ich glaube, ich hätte ihn einfach lieber noch ein bisschen kleiner, so wie er früher war.
Ja, also ich glaube, dass die Teenager den Eltern gegenüber so gnadenlos sind, da müssen wir alle durch. Also das finde ich, da muss man einfach, die machen einen eben fertig, die finden das doof, was man macht, oder die machen sich darüber lustig. Denen sind die Eltern peinlich und da finde ich, da muss man die auch lassen, ehrlich. Aber nochmal zu der Frage des Verbietens, also wenn der sich jetzt stinkbesoffen in ein Auto setzen möchte und losfahren, da finde ich absolut, das muss man verhindern und im Notfalls auch quasi mit Polizeigewalt, weil da geht es ja um Leib und Leben. So. Bei allen anderen Fragen ist das letztlich eine Verhandlung, weil du musst dir, wenn du dem das verbietest und der setzt sich trotzdem drüber hinweg, was dann? Das ist doch die Frage.
Ja.
Also, wo landest du dann? Ich glaube, man muss verhandeln und argumentieren und man muss auch viele Sachen aushalten und sich vielleicht auch daran erinnern, wie man selber mit 14, 15, 16, 17 war.
Aber wann hast du damit angefangen? Weil früher, da sagt man ja den Kindern auch, nee, das wird jetzt genauso gemacht und Punkt.
Ja, weil dann sind die ja auch noch nicht da. Ich meine, guck mal, die Strafmündigkeit beginnt doch, glaube ich, mit 14. Das sagt ja schon eine Menge darüber aus, ne? Die sind einfach für sich verantwortlich und wir wollen das doch auch. Wir wollen die doch selbstständig werden lassen. Die müssen das ja auch üben. Wir können ihnen das doch nicht alles abnehmen.
Ja, ja, da mag was dran sein.
Also, ich finde mal, es ist wirklich so, ich finde, man kann das nur im immer im Konkreten hinterfragen. Und eigentlich eher so, wie würdest du mit jemand anderem umgehen? Also wenn ein Freund von dir, nochmal jetzt zurück zu dem Thema, der will besoffen Auto fahren, dem Freund würdest du ja wahrscheinlich auch den Schlüssel abnehmen, weil du sagst, natürlich, du gefährdest nicht nur dich, sondern auch die Leute. So.
Ja.
Und das finde ich auch total legitim. Das macht man natürlich auch bei seinen Kindern.
Aber meinst du nicht auch, ich meine, du bist ja auch Vater irgendwie eines Teenage-Kindes,
ja,
gibt es nicht auch bei dir den Moment, wo du gerne auf den Tisch hauen willst und einfach nochmal deine Autorität zur Geltung bringen willst, auch weil du die früher hattest, die wurde dir ja geschenkt, das war ja immer ganz normal und auf einmal soll das nicht mehr gelten.
Also man muss ja als Eltern das auch ist ja, da musst du ja, ja, genau, aber da musst du doch unterscheiden, das ist was, da fehlt dir dann was, ne? Also klar möchte ich das gerne. Aber nur weil ich das möchte, heißt es ja nicht, dass das richtig ist und vor allen Dingen heißt es auch nicht, dass es einen guten Zweck erfüllt. Du kannst doch dein Kind auch dadurch verlieren. Wenn du das Problem hast, dass du nicht mehr als Autorität akzeptiert wirst und du willst das an deinem Kind durchexerzieren, dann wirst du das Kind verlieren.
Okay, ich fasse mal, was wir heute gelernt haben, so zusammen. Man kann einfach nur zugucken, wie sie immer stärker, immer reifer, immer größer werden und irgendwann hat man ihnen einfach nichts mehr zu sagen und das muss man auch ein bisschen akzeptieren. Aber gib mal auch zu, Martin, dass das nicht ganz einfach ist.
Ich gebe das total gerne zu. Das ist, also ich finde es wirklich extrem schwer. Vor allen Dingen finde ich es auch schwer, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat, nicht weiterzugeben. Ne? Also dieses, du weißt genau, das ist doof, was die machen, das ist falsch, aber du musst die leider das machen lassen.
Puh. Harter Tobak. Danke, dass du da warst.
Haben wir uns aber, wir haben es uns selbst ausgesucht, Caro.
Ja, ja, ist richtig, ist richtig. Ich lege ja auch immer Kinder nach, wenn die zu groß werden. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
David Sieveking ist heute bei mir. Hi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist Filmemacher. Und ich habe bei dir den Eindruck, entweder du drehst gerade einen Film oder du bist gerade mit einem fertig oder du bereitest einen Film vor. Also man könnte sagen, nach dem Film ist vor dem Film, ne? Jetzt ist mir aufgefallen, als ich ein bisschen geguckt habe, was du gemacht hast, das sind alles Sachen, die eigentlich ziemlich eng an deinem eigenen Bauchnabel langgehen. Also dein erster Film oder einer deiner ersten handelte von deiner Schwester, die im Senegal gelebt hat.
Gearbeitet hat.
Von mir aus.
Ja, ja.
Es ging um deine Schwester.
Ja.
Und dann ging es weiter auch mit dir selber, der so Erfahrungen machen wollte in David Wants to Fly. Und dann ging es um deine Mutter und dann also immer so an deiner Familie lang. Mhm. Ist das so, dass diese Themen dich finden oder findest du die? Oder fällt dir das einfach vor die Füße?
Also das sind Themen, die sich ergeben haben. Also ich habe ja einen Film gemacht, vielleicht der bekannteste Film, den ich gemacht habe, der heißt Vergissmeinnicht. Da ging es um die Alzheimer-Erkrankung meiner Mutter.
Mhm.
Und das war jetzt nicht so ganz naheliegend zu sagen, ich greife jetzt zur Kamera, wenn man so eine Diagnose kriegt, die Mama hat Demenz.
Mhm.
Aber es war sozusagen eine Möglichkeit, mit der Sache umzugehen. Ja, das hat auch was fast was Therapeutisches, dass man sozusagen das größte Problem, was man gerade im Leben hat, mit dem man sich gerade beschäftigt, dass man das sozusagen zu seinem Arbeitsprojekt erklärt und dadurch dann die Chance kriegt, sich damit noch viel intensiver und stärker zu beschäftigen.
Also kannst du dich eigentlich darauf verlassen, wenn eine Sache beendet ist und du mal kurz den Kopf frei hast, dass dir das nächste vor die Füße rollt?
Eigentlich ist es noch, es ist nicht nach dem Film, es ist vor dem Film, sondern beim Film ist vor dem Film und es geht ineinander über so, weil der gemeinsame Nenner bei den letzten drei Filmen ist jedenfalls, dass es autobiografisch ist, dass es aus meinem Leben kommt. Also es ist eigentlich eine Langzeitbeobachtung, die ich mache.
Mhm.
Und mit der Zeit kristallisiert sich dann halt irgendwas raus, was hoffentlich interessant und spannend genug ist, dass sich auch andere Leute dafür interessieren.
Du hast dir immer auch, muss man sagen, ganz gut Ärger eingehandelt. Also beispielsweise über den eben erwähnten Vergissmeinnicht schreibt die Bild-Zeitung oder schrieb sie damals, er begleitete seine demente Mutter bis in den Tod. Nein, er filmte seine demente Mutter bis in den Tod.
Oh Gott, ja, das war, also als das rauskam, da bin ich so im Boden versunken, weil es war sowieso schwierig. Meine Schwestern waren nicht begeistert von dem Projekt.
Hm.
Die wollten nicht irgendwo am Bahnsteig oder beim Autofahren plötzlich hören, der neue Film von David Dieveking, dann kommt irgendein O-Ton von der Mutter, die gerade gestorben ist.
Ja.
Und dann sowas, ja, richtig, also das, ja, das war richtig schlimm und peinlich und schrecklich für mich.
Ich möchte das allen Leuten ganz dringend ans Herz legen, den zu sehen. Der ist wunderschön, was ihr zusammen macht, wie ihr zusammen durch diese Zeit geht. Das ist ganz wahnsinnig rührend und herzerwärmend.
Die Schlagzeile, die Bild-Zeitung, also eigentlich sagt man ja, man darf sich nicht mit der Bild-Zeitung einlassen, aber zuerst hat ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall der Regionalteil von der Bild-Zeitung hat geschrieben, der schönste Film des Jahres.
Ach.
Und da dachte ich, oh, sind die nett, ist ja super. Und dann haben sie sich mit mir ein Interview gemacht und dann kam dabei raus, er filmte seine Mutter bis ins Grab oder so. Ja, und darüber so, und dann so ein lächelndes Bild von mir, ja, wo ich dachte so, oh Gott, ey.
Teuflisch, also gar nicht drauf einlassen.
Ja, man sagt ja, Bad Press ist Good Press eigentlich. Mhm. Hauptsache, man kriegt Aufmerksamkeit. Nur vielleicht hat das in dem Fall wirklich geholfen, dass der Film nochmal, dass ein paar Leute gehört haben, wenigstens, dass es den Film gibt, die Bild-Zeitung lesen.
Yeah.
Aber ich muss nach meinem letzten Film sagen, es kann auch passieren, dass die Presse so schlecht ist, dass es wirklich einem schlecht bekommt und Leute eher abschreckt, als sozusagen Aufmerksamkeit im positiven Sinne zu erzeugen.
Es ging im letzten Film ums Impfen. Hier kommt ein Zitat vom Präsident des Robert-Koch-Instituts. Es ist zu befürchten, dass der Film dazu beitragen wird, impfkritische Eltern in ihrer Haltung zu bestätigen und andere zu verunsichern. So resümiert also Professor Dr. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, über deinen letzten Film, Eingeimpft, Familie mit Nebenwirkungen. Da habe selbst ich dann mitbekommen, dass es der Film wurde teilweise nicht gezeigt. Es gab ganz viele Artikel.
Es gab sogar Boykottaufrufe.
Boykottaufrufe, wie man sie eigentlich, damit hast du nicht gerechnet, oder?
Nee, ich hätte jetzt gedacht, das passiert, wenn man irgendwie einen Film, einen blasphemischen Film über Jesus macht oder so, in einem katholischen Land den versucht rauszubringen. Oder, ja, also es war wirklich das Gefühl, ich würde in China einen extrem regimekritischen Film rausbringen. So.
Mhm.
Also so war die Stimmung. Ja? Also wie könnt ihr sowas tun?
Ich habe den Film gesehen, ich fand den vollkommen harmlos, weil im Grunde genommen, oder fasst du kurz zusammen, worum es geht?
Es geht darum, dass man, wenn man Kinder kriegt, plötzlich vor Fragen steht, die man sich vorher nicht gestellt hat als Paarbeziehung, wo man gegenteiliger Auffassung ist und dann versuchen sollte, zu einem Kompromiss zu kommen. In dem Fall ist es die Impfentscheidung für unsere Kinder.
Mhm.
Und es geht darum, um den Weg dahin. Wie kommen wir da zu einer Entscheidung zum Schluss? Ja? Und wir gehen, die Ausgangslage ist halt, ich will impfen und meine Lebensgefährtin nicht. Yeah. Und da finde ich es halt wichtig, dass man einander zuhört und irgendwie miteinander sich ernst nimmt, um dann hoffentlich zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Und das ist, das Film ist davon ein Zeugnis.
Da bist du losgegangen, hast Fragen gestellt, aber das haben dir die Leute übel genommen. Ganz so, als hättest du gesagt, impft eure Kinder nicht.
Genau, und das, ich bin halt, der Film wird allgemein, also wird in die Schublade gesteckt oder wurde in die Schublade gesteckt, Impfgegner. Also jemand, der Impfen ablehnt und verteufelt. Und das stimmt halt überhaupt nicht. Insofern ist es wirklich, hatte ich das Gefühl, Opfer einer Kampagne zu sein, die eigentlich mir unterstellt, ich sei ein Impfgegner, was ich überhaupt nicht bin, nämlich eigentlich das Gegenteil.
Also in dem Fall, bad press is bad press.
Und es kann eben so bad sein, that it's actually really bad for you. Es kommt ja auch darauf an, welche Presse, ob es jetzt irgendwie die Boulevardpresse ist oder wirklich der Spiegel, Zeit, Süddeutsche, alle ins gleiche Horn blasen.
Oder der
Robert-Koch-Institut-Präsident.
Robert-Koch-Institutes. Also man kann vielleicht zusammenfassen, du machst deine Filme aus Überzeugung, mit Leidenschaft. Und ja, und sie laufen dir einfach so vor die Flinte. In unserer Serie Erste Hilfe Freundeskreis begleitet unser Reporter Moritz Metz Menschen, die sich gegenseitig helfen oder er hilft vielleicht auch selber mit, ja, mit den Skills, die er sich in seiner siebenjährigen Selbermachsendung Netzbastel nämlich angeeignet hat. Jetzt ist die Ausgangslage so. Man muss immer jemanden kennen, der was kann, damit man eben im Moment, in dem man Hilfe braucht, jemanden anrufen kann. In Folge 3 von Erste Hilfe Freundeskreis brauchte es weniger jetzt Kompetenz als vielmehr Beistand. Moritz besuchte seinen alten Freund Martin, der eine gewisse Badezimmersituation hat und jemanden gebraucht hat, der ihm einfach mal die Stange oder in dem Fall die Leiter hält, Schutzkleidung mitbringt und die alte Spielkonsole anschließt.
Mein Freund Martin, der ist gerade auf dem Klo, weil danach kann man den Raum länger nicht betreten. Was ist der Plan?
Wir sprühen jetzt Schimmelvernichter, Aktivchlor auf die Wände.
Und wenn ich das Badezimmer beschreiben darf, klingt wie ein Badezimmer, ist aber ein extrem schmales Badezimmer.
Und vor allem die Ecke, wo die Dusche ist, ist noch schmaler. Der Durchgang bis zur Dusche ist ungefähr 40 cm breit.
Man kann hier nicht vorwärts zur Dusche rübergehen, aber seitlich natürlich. Und jetzt stehe ich in der Dusche. Und wenn ich nach oben gucke, dann sind da tatsächlich so Flecken an der Wand, die wahrscheinlich von Feuchtigkeit kommen.
Mir wurde erklärt, lieber das große Fenster auflassen und keinen Durchzug ist besser. Das mache ich seitdem, aber da war schon wieder neuer Schimmel da.
Und warum hast du nicht die Hausverwaltung gefragt?
Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich letztlich selbst daran schuld bin, dass da Schimmel ist. Und dann mir irgendwelche Malerkosten von professionellen Supermalern angehängt werden.
Und klären möchtest du es mit?
Schimmelvernichter mit Chlor. Es gibt auch die Variante ohne Chlor, weil der Typ im Baumarkt sagte, auf jeden Fall mit Chlor, alles andere ist Quatsch. Und dann könnte man auch noch Schimmelentferner drauf machen. Das ist halt ziemlich weit oben. Das ist eine Altbauwohnung, das ist, sagen wir mal, was würdest du sagen, 3 Meter?
Ja, 3 Meter oder so.
Man kann halt eine Leiter nicht aufstellen, wenn das Bad zu eng ist, dass sie wirklich steht auf dem Boden. Das heißt, man kann es nicht alleine machen, man muss jemanden haben, der einem hilft.
Und Hintergrund ist, du wohnst hier alleine in der Wohnung.
Ich wohne hier alleine, ich bin auch Single. Das heißt, ich habe jetzt nicht so ständig jemanden da, der einfach mal eben eine Leiter festhält. Das ist also ein relativ einfacher Task, den man jetzt nicht speziell Moritz braucht, aber...
Man braucht dabei Hilfe, das kann ich gut verstehen. Und sollen wir jetzt Räuberleiter machen oder wie?
Ich habe eine Leiter da. Ich habe mir eine Leiter organisieren müssen auch erst. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe bei uns im Haus. Und da wird ab und zu mal so rumgefragt, hat jemand 2 Eier oder sowas? Oder eben auch eine Leiter. Und dann hat sich sofort gestern jemand gemeldet. Und ich habe mir die Leiter von der Nachbarin quer gegenüber abgeholt. Sieh mal eben.
Echt super eng. Und hinten hast du jetzt einen Weg gefunden, wie die Leiter auf der Dusche steht. So, Martin zieht sich jetzt noch den Atemschutz an. Die Brille ist schon angelegt und die Handschuhe passen.
Passen okay, die Handschuhe.
Ich lese noch mal vor, was hier drauf steht. Bei Benutzung immer vom Körper wegsprühen. Keine Pflanzentextilien, Metalle besprühen.
Gefahr verursacht schwere Augenschäden, Hautreizungen. Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase freigesetzt werden können.
Nebel nicht einatmen, nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen. Und du siehst ja jetzt krass aus mit der Haube.
Das Problem ist an der Haube, dass ich in den Atemschutz reinatme, die Luft nach oben geht und damit die Brille beschlägt. Aber es wird schon gehen.
Ja. Dann schreitet jetzt Martin zur Tat.
Du stehst auf jeden Fall aus der Reichweite. Ja. Wir machen nur in die andere Richtung.
Okay. Boah, jetzt kommt der Chlorgeruch.
Wie ist das Zwischenfazit von da oben?
Es riecht nicht mehr wie Schwimmbad, es riecht wie 20 Schwimmbäder. Es riecht sehr giftig.
Jetzt schnell raus. Jetzt muss das Ganze hier einwirken für mindestens wie lange?
Eine Stunde einwirken, dann mit Wasser abspülen, stand da.
Okay, das wird dann auch nochmal lustig, glaube ich. Aber zwischendrin hast du dir auch was besonders Lustiges ausgedacht, wo ich dir helfen kann. Zwischenprost. Du hast hier so alte Spielkonsolen und das erinnert mich an früher, weil ich habe dir schon öfters geholfen, die an deine Fernseher anzuschließen.
Genau, damals haben wir an einen alten Fernseher an eine neue Technologie angeschlossen. Da war der Fernseher alt, aber die Technologie war DVB-T. Da musste man irgendwie Adapter überbrücken mit sehr viel Technik. Diesmal ist es quasi umgekehrt. Wir haben einen sehr neuen Fernseher, aber Konsolen, die 30 bis 25 Jahre alt sind.
Nintendo Entertainment NES, ne? Ist der ganz alte Klassiker. Dann hast du hier noch ein anderes. Super Nintendo.
Genau, und hier liegt auch noch das dritte Ding, Nintendo 64, obwohl das mir jetzt nicht so wichtig, ob das läuft, die anderen beiden wären mir wichtiger.
Okay, dann wollen wir doch mal gucken. Und ich glaube, es wird ganz einfach. Hier sind diese drei gelb, weiß und roten Kabel. Weiß und rot ist rechts und links für Audio und gelb ist das Videosignal. Und dein Fernseher hat hier so ein Adapterkabel, das hast du ja vorhin schon rausgelegt, schau mal. Der hat hier den gelben Stecker.
Ah, okay, da kommen die drei Sachen rein, oder was?
Genau, und dann steckst du das an deinen Fernseher, der hat ja da so Anschlüsse.
In dem Fall wirklich nie probiert.
So, jetzt ist die eine Konsole angeschlossen. Hat die schon Strom?
Ja, hat sie.
Jetzt geht der Fernseher an. Läuft jetzt noch der Kulturfernsehsender und jetzt schalten wir um bei Quelle wahrscheinlich, genau.
Quelle. AV. Ja, das funktioniert.
Hey, es funktioniert.
Tja, ich hätte es nur mal probieren müssen. Eigentlich, wie gesagt, das war mir tatsächlich nur so mittelwichtig. Und ich merke, dass das Problem ist, dass der neue Fernseher einfach viel zu groß ist für das alte Signal, weil die alten Konsolen hatten ja nicht so viele Bildpunkte und diese Riesenfernseher.
Ja, jeder Pixel ist so groß wie eine Briefmarke ungefähr. 1992 steht da, Super Mario Kart. Das spielen wir jetzt.
Das spielen wir jetzt. Versuch mal rechts von der Gastaste zu drücken, die rote Taste, genau, damit du nämlich dein Item, dann kannst du dir ein neues Item holen. Weiter, weiter, weiter. Jetzt nicht am Ende. Hier, du musst noch einmal... Immerhin Dritter.
Immerhin Dritter geworden. Egal.
Ich glaube, was da oben ist, geht halt einfach nicht.
Runde 2 der Chloraktion in Martins Bad. Nachdem er vorhin das eingeklort hat, muss jetzt wieder alles weggewaschen werden. Das war erst mit dem Lappen und jetzt mit der Duschbrause. Pass auf, dass du nicht nass wirst dabei.
Das wird sich, glaube ich, nicht vermeiden lassen. Cool.
Du hast jetzt deine Schutzkleidung abgelegt und bist fertig, bist zufrieden?
Ich bin extrem zufrieden damit, dass einfach jetzt nichts mehr an den Wänden ist. Das ist der Hammer. Das ist wirklich wie in so einem amerikanischen TV-Commercial, wo man so die Leute alle so, wow, es ist wirklich nichts mehr da. Es ist passiert und mein Mund bewegt sich nicht zu dem, wie ich gerade spreche.
Blütenweiß.
Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sehr ich gerade meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe. Ich bin sehr froh, dass du die Schutzkleidung mitgebracht hast. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Oder dann wäre ich jetzt wirklich hochgefährdet.
Wie lange hast du schon darüber nachgedacht, diese Arbeit zu erledigen?
Es müssen Jahre sein. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auf vielen, vielen To-Do-Listen stand. Und da ist so ein Wort wie Badezimmersituation immer wieder übertragen worden. Und auf, ich mache das bald mal, ich muss es wirklich bald mal machen. Aber ich muss es halt erstmal machen. Ja. Es ist tatsächlich so, wenn man Sachen in der Wohnung alleine erledigen muss und das für sich selbst regeln muss, hilft es manchmal, dass man sich verabredet mit irgendjemandem, der sagt, ich komme morgen Nachmittag und wir machen das und dann muss es halt gemacht werden. Wenn ich mir selbst vornehmen würde, ich mache das morgen Nachmittag und es war jetzt wirklich keine schöne Arbeit, das zu machen. Also es war die Angst, dass ich von der Leiter falle und es war auch nicht angenehm, im Chlorreinigerregen zu stehen. Also nichts, worauf man sich freut und eigentlich, wenn da halt jemand neben einem steht, der deswegen gerade da ist und sich so ein bisschen fragen würde, was mache ich denn hier, wenn wir jetzt nichts machen, hilft extrem. Ist vielleicht ein bisschen so, es gibt Leute, die verabreden sich zum Joggen gehen, weil sie es allein nicht auf die Reihe kriegen.
Okay, dann haben wir einen Deal, dann kommst du nächste Woche einfach bei mir vorbei und wir machen meine Steuererklärung.
Absolut. Und du kaufst das Bier diesmal.
Jetzt hören sie das so und denken sich, na und was hab jetzt Icke davon, dass diese Leute sich gegenseitig unterstützen und helfen? Das möchte ich Ihnen gerne sagen, wenn es bei Ihnen zu Hause vielleicht so ein ähnliches Problem gibt. Etwas, das man alleine nicht im Verbund, aber schon lösen kann. Und das muss man jetzt leider dazu sagen, Sie aus dem Großraum Berlin kommen, dann dürfen Sie uns gerne mal eine Mail schicken an plus1@deutschlandradio.de. Dann schicken wir unter Umständen den lieben Moritz Metz auch mal bei Ihnen zu Hause vorbei. Letztes Mal bei Plus 1 haben wir die Geschichte von einem Mann gehört, der das Opfer eines Hochstaplers geworden ist. In dieser Ausgabe haben wir jetzt gewissermaßen die Spiegelgeschichte dazu. Die Geschichte eines Hochstaplers höchst selbst. Im Studio begrüße ich sehr herzlich Jule Hoffmann und Lukas Heipkes. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Lukas, du bist Fotograf und hast diese Geschichte sozusagen im Bild festgehalten.
Ausgegraben, genau.
Und du, Jule, bist die Reporterin und hast mit dem Mann gesprochen.
Die rasende Reporterin.
Ja, wer ist denn dieser Hochstapler?
Wir haben die Geschichte von Herrn M. mitgebracht. Herr M. oder Hans, wie wir ihn nennen im Verlauf, ist ein Schlitzohr und Schummler, wie er im Buche steht.
Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal was gefälscht hast?
Pff, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe schon bei meinem Vater die Unterschrift gefälscht. Für die Schule brauche ich doch sowas. Der hat Deutsch geschrieben, das habe ich nachgemacht. Und das war das erste Mal.
Ja, im späteren Leben hat Herr M. dann verschiedenste Urkunden gefälscht, also zum Beispiel Führungszeugnisse oder auch Mietschuldenfreiheitsbescheinigungen, bis er irgendwann aufgeflogen ist. Und das Besondere bei ihm ist aber, dass er meistens im Auftrag für Leute gefälscht hat, die sozusagen nicht gerade auf der Sonnenseite der Gesellschaft stehen. Er hat zum Beispiel Leuten geholfen, die ihr Geld vom Jobcenter beziehen und dann Probleme haben, eine Wohnung zu finden.
Natürlich habe ich Urkunden gefälscht, na, selbstverständlich. Aber das hätte ich überhaupt gar nicht machen brauchen, wenn sie den Staat für die Leute einsetzt. Guck mal, wenn ich eine Wohnung habe, kann eine Wohnung einziehen. Aber mir fehlt die nötigen Unterlagen. Warum kann der Staat mir nicht helfen? Der muss doch sowieso zahlen. Also ermöglicht es dieser Familie, dass sie eine neue Wohnung kriegen.
Also man kann sagen, Herr M. schlägt sich eindeutig auf die Seite derer, die gesellschaftlich irgendwie benachteiligt sind. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man könnte, wenn man so will, sagen, dass er so eine Art Robin Hood-Verschnitt ist. Das heißt, die Geschichte von Herrn M. ist eine Geschichte über einen Mann, der mit illegalen Mitteln gegen die Mühlen der Ämter angearbeitet hat.
Mhm.
Und auch über Diskrepanzen, die sich manchmal zwischen Recht und Gerechtigkeit auftun. Und über die berühmte Frage, ob der Zweck nicht doch manchmal die Mittel heiligt.
Ja, Herr M. ist 1944 in Gladbeck im Ruhrgebiet geboren. Er wächst in kleinbürgerlichen Familienverhältnissen auf. Und es ist ein kleines Dörfchen, wie er sagt, wo sich jeder kennt. Und da kann man eigentlich so sagen, hat er von Kindesbeinen an gelernt, einen Geschäftssinn zu entwickeln.
Und diese Zeit, als ich noch nicht so alt war, da konnte man noch Bier in einen Kanister holen. Nicht, wie heißen diese Dinger hier, die man, so wie Milchkanne. Weißt du, da konnte man Bier holen. Geh mal Bier holen, geh mal Schnaps holen. Ja? Und jedes Mal, wenn ich einmal gelaufen bin, 50 Pfennig. Und 50 Pfennig war riesig damals, riesig. Denn ich muss erklären, für einen Pfennig hat man 10 kleine Kaugummis gekriegt. Da weißt du, für einen Pfennig. Da weißt du, wie viel das wert war, 50 Pfennig. Also ich wollte nur erklären, wo ich geboren bin und Ruhrgebiet.
Und warum bist du da weggegangen?
Ja, wegen einer Frau. Warum? Wo geht man? Warum geht man da weg? Das ist doch wohl klar, oder? Wegen einer Frau geht man da weg.
Wohin?
Nach Nordhessen. In einem schönen Kurort, der hieß Bad Hersfeld.
Da war er so um die Mitte 20, als er seine künftige Frau oder zukünftige Frau kennengelernt hat bei einem Kuraufenthalt in Bad Hersfeld. Sie heiraten dann kurze Zeit später und er zieht nach Hessen tatsächlich.
Und er erzählt außerdem, dass er dann damals eine Art Praktikum, muss man sich vorstellen, beim örtlichen Finanzamt in Bad Hersfeld macht, wo er, wie er es nennt, alle Tipps und Tricks lernt, wie man sozusagen es schafft, sich nicht vom Finanzamt reinlegen zu lassen. Das Finanzamt ist ein bisschen so ein entscheidender Punkt, weil sein Standpunkt ist eben der, dass er sich fragt, wie soll man denn Geld verdienen, wenn man alles dem Finanzamt geben muss.
Ja.
Und dafür findet er eben in Bad Hersfeld eine Lösung. Und dazu kommt, dass er eben die Buchhaltung grundsätzlich so als eine Tätigkeit für sich entdeckt. Also Zahlen, Formulare, das liegt ihm total.
Und dann habe ich mit einem Bankkaufmann Kredite verkauft in Hessen, also mehr Nordhessen. Und um Kunden zu kriegen, haben wir Prospekte gedruckt und habe Leute geschickt, die die verteilt in den Dörfern. Ich habe einen Chauffeur gehabt und der hat mich da überall hingefahren. Waren die Leute schon beeindruckt, wenn ich überhaupt gekommen bin?
Ja, ein Schlitzohr eben.
Hochstapler.
Ja, genau. Also man hört auch, er genießt so seinen Auftritt als Geschäftsmann, der so Leute bequatschen kann und auch weiß, wie man den Leuten Sachen verkaufen kann. Und man muss auch sagen, er ist grundsätzlich jemand, der so Charme und Offenheit ausstrahlt und sehr kommunikativ ist, was ihm bei seinen vielen verschiedenen Tätigkeiten, die er gemacht hat, sehr zugute gekommen ist. Also nach dem Kreditverkauf hat er dann noch die Buchhaltung für einen Schneidermeister gemacht. Und als dieser Schneidermeister stirbt, ist der Punkt, dass Herr M. sich entschließt, 1973 nach Berlin zu gehen. Da ist er dann 29 Jahre alt und in Berlin fängt er gemeinsam mit seiner Frau so eine Art Stoffbusiness, wie wir es nennen, an. Das heißt, er kauft Stoffrestposten von großen Kleiderfirmen auf und verkauft diese zusammen mit Schnittmustern, sodass die Leute sich selber was nähen können, in Berliner Markthallen weiter.
Aber ganz kurz, bis jetzt sind wir legal. Also bis jetzt sind
wir... Genau, okay. Bis jetzt ist noch alles...
Auf der richtigen Seite
genau,
des Gesetzes.
Genau, genau.
Okay. Lehr- und Wanderjahr.
Das Geschäft war ein super Geschäft. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn ich da war, dann haben die Frauen angestanden. Weil ich konnte die alle unterhalten. Und habe denen erklärt, wie man Kleider macht. Ich habe auch keine Ahnung gehabt vom Nähen, oder?
Diese Wanderjahre und Lehrjahre gehen dann weiter. Also nach dem Stoffbusiness beginnt er einen Kiosk zu eröffnen im Berliner Wedding, wo er dann aber auch nicht lange irgendwie tätig ist und macht dann sein erstes Restaurant-Business, also so ein 1000-Sasser. Die Dinge laufen weiter gut und das ist auch dann so ungefähr die Zeit, wo er sich von seiner Frau trennt. Und dann sucht er sich wieder einen neuen Geschäftszweig. Da tritt dann auch wieder eine neue Lebensgefährtin in sein Leben, die auch wieder seine Geschäftspartnerin wird. Also er hat erste Kneipen irgendwie verpachtet und das mehr und mehr auf 20 bis 30 Kneipen im ganzen Berliner Land irgendwie aufgebaut. Und das war aber nicht so sein Hauptgeschäft, sondern Spielautomaten, die er in diesen Kneipen aufgestellt hat.
Na klar.
Die Automaten sind gelaufen Tag und Nacht. Die Musikbox alleine hat gebracht 1000 D-Mark die Woche. Nur die Musikbox alleine. Wenn ich da nicht jede Woche hingegangen, wären die Automaten von der Wand gefallen. So viel Geld war da drin.
Sein Trick bei diesen Kneipen war tatsächlich auch, er hatte in jeder Kneipe einen Automaten offiziell angemeldet und einen zweiten, der gar nicht angemeldet war. Das heißt, da ist eine Menge Schwarzgeld angefallen. Zu der Zeit hat er bereits auch zwei Häuser schon ersteigert bei einer Zwangsversteigerung. Und
das ist ja ein geiler Typ. Immer auch so angstfrei, ne? Immer mal was Neues machen.
Ja. Na, und da hat er das ganze Schwarzgeld reingesteckt in diese Häuser und den Umbau und Badezimmer schön machen.
Und dann umgebaut für 1,5 Millionen. War das Schwarzgeld weg? Wir haben dann insgesamt gehabt Wohnfläche, nur Wohnfläche, 350 Quadratmeter. Zwei Personen im Garten, Swimmingpool und alles, was man machen musste. Nicht nur dem Finanzamt nicht sagen, das ist ganz wichtig. Ich habe da unten mit Marmor gemacht, eben alles vom Feinsten.
Na, also Robin Hood, wie er im Buche steht.
Ja, alles genau.
Im Marmorbad, super mein Leben, ja. Aber ich habe es für die armen Leute gemacht.
Alles geht bis dahin auch gut, bis er sich von seiner Frau trennt. Dann sind nämlich die beiden Häuser auch weg, weil bei den Zwangsversteigerungen hat er seine Frau hingeschickt und die war eingetragen. Somit war letztendlich alles weg wieder für ihn und er stand wieder ohne alles da.
So, und was habe ich denn, als wir uns getrennt haben? Da hat sie mich gefragt, gehört dir was? Ach gut, ich soll der Blitz beim Scheiß treffen. Das war praktisch unsere Altersversorgung. Weg. Gut.
Oh, Weiber, ne? Oh, da krieg ich so einen Hals, wenn ich sowas höre.
Naja, aber Mann, es ist nur die Mann, eine Mann. Seite der Geschichte, oder? Die man hört. Also mit ihr, mit der Frau oder Ex-Frau habt gesprochen. Ihr nicht gesprochen, oder?
Nee, genau. Aber hier ist er quasi mal ausgetrickst worden.
Ja, ja.
Mit einer habe ich tatsächlich gesprochen. Ja.
Ach so.
Okay. Die ist aber verstorben. Also, aber Frauen gab es in seinem Leben wirklich viele, viele, viele. Zur gleichen Zeit, im Jahr 2001, ist dann die Euro-Einführung und Herr M. muss seine Automaten alle auf Euro umrüsten Und da er keine Rücklagen mehr hat, konnte er das nicht bezahlen und somit musste wieder ein neues Geschäftsmodell her.
Wenn jemand kam und sagt, die brauchen einen Kontoauszug, dann hat er den gekriegt. Ich habe gesagt, kostet zu viel und dann war das fertig.
Wie viel hat ein Kontoauszug gekostet?
50, einer. 50, aber einer hat ja nicht gereicht. Denn ich brauchte ja meistens für einen Monat 2 oder 3. Ja, und je nachdem, was die wollten, 2 Monate, 3 Monate, das ist dann ganz schön, kommt schon eine Summe zusammen.
Und die Preise hast du festgelegt wahrscheinlich?
Ja.
Geld war weg, Frau war weg, aber das hält einen Typen wie Herrn M. noch lange nicht davon ab, wieder auf die Füße zu fallen. Jetzt musst du nur einfach eine neue Idee her und da fing er an, Dokumente zu fälschen.
Genau, und also, das fing quasi so an, dass er schon parallel zu seinen Spielautomaten die Buchhaltung für die Kneipen gemacht hat. Und dafür hatte er ein extra Büro, schon über viele Jahre. Und das war sowas wie ein zweites Standbein, das hatte er noch in der Hinterhand und das baut er jetzt aus. Zu dieser Buchhaltung dazu kommen aber sehr schnell seine Spezialkunden, wie er sie nennt. Das sind eben die Leute, für die er Fälschungen anfertigt.
Also ich habe vorne 2 Angestellte gehabt, ja, also die, alles, was schriftlich war, Termine, Schreibarbeiten, das wurde alles vorne gemacht. Dann habe ich eine Buchhalterin gehabt und ich habe hinten alleine gesessen, habe die Tür zugeschlossen und habe alles alleine gemacht. Weil die Arbeit, die ich gemacht habe, war ja nicht so legal.
Genau, man kann sich also vorstellen, dieses Büro war unterteilt in einen vorderen Bereich, wo er die legale Buchhaltung gemacht hat und einen hinteren Teil, wo er eben Urkunden gefälscht hat, im stillen Kämmerlein, illegal. Und dieses Büro war auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln und die Nachfrage dort ist sehr groß. Also es spricht sich unfassbar schnell rum, was er eben kann, was er anbietet, sodass er alle Hände voll zu tun hat. Er fälscht dann praktisch auf Anfrage Kontoauszüge, Lohnbescheinigungen, Schufa-Auskünfte, auch wirtschaftliche Prüfberichte, Gewerbeanmeldungen. Also je nachdem, wer mit welchem Anliegen zu ihm kommt, ergibt sich dann eben die eine oder andere Fälschung. Und er hat auch stetig mehr werdende Kontakte. Zum Teil bringen die Leute ihm dann auch gestohlene Blanko-Dokumente ins Büro oder sie bringen ihm eben Dokumente, die er verändern soll.
Ja, die scanne ich ein. Dann male ich alle Striche nach, also wie ein Formular auszusehen hat. Dann stehen ja alles, was geschrieben ist, schreibe ich nach. Und dann habe ich ein Blankoformular. Kostet ein bisschen Arbeit, aber das Blankoformular stelle ich mir dann selber her. Und dann kann ich die Namen schreiben. Stempel, egal was auch immer. Datum. Ja, das kommt dann später.
Und seine Kunden, das sind quasi Leute, die praktisch keinen legalen Weg mehr sehen, um ihre Probleme zu lösen. Also die eben Mietschulden haben oder ein schlechtes Führungszeugnis, sodass sie keinen Job mehr finden. Und Herr M. öffnet diesen Leuten quasi mit gefälschten Dokumenten wieder die Türen.
Ja, eine Frau mit 2 oder 3 kleinen Kindern. Warum muss ich mich darum kümmern? Der Staat ist ja dafür da. Nein, der setzt sie irgendwann so ein Obdachlosenasyl und fertig. Ja, müssen dann auf ein Zimmer hausen. Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Die hat alles. Nur Papier hat dir gefehlt. Dafür könnte der Staat sorgen, oder? Der Staat bezahlt ja sowieso. Ja? Sie haben alle von Hartz IV gelebt. Alle. Und davon wurde auch die Miete bezahlt. Und die Kaution. Aber die Hausverwaltung wollen ja kein Hartz IV empfangen. Die wollen einen richtig Beschäftigten haben. Gut, das habe ich dann eben gemacht.
Kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen, warum da Herr M. mit sich so zufrieden ist, weil er ja nun wirklich was tut. Also für eine Frau mit 3 kleinen Kindern geht es noch dramatischer.
Genau. Nee, ja gut, aber er hat ich meine, das andere Seite ist, dass er dafür ja auch Geld verlangt hat. Also, oder hat er auch ganz Bedürftigen mal Gefallen getan?
Nee, letztendlich nicht.
Ja. Also, damit im Moment, das weiß man nicht.
Letztendlich, na, er sagt schon ganz klar, einmal sagte er auch klar, ich hätte ja in der Zeit auch was Legales machen oder legale Buchhalterei machen können. Also insofern muss ich dann schon dafür bezahlt werden. Ja, ob er jetzt die eine oder andere kleine Sache mal unter den Tisch hat fallen lassen, das wissen wir tatsächlich
genau.
nicht.
Also man weiß es nicht wirklich, aber tatsächlich ist er ja eben ein Mann fürs Geschäft und er sagt ja auch Kunden, also das ist für ihn schon ein Job auch.
Ja, aber die Argumentation, und die bleibt für ihn immer ganz wichtig. Die Leute, denen er geholfen hat mit den Papieren, die zahlen ja ihre Kredite, die zahlen ihre Miete. Und wenn er ihnen eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung oder sowas ausstellt, dann zahlen die Miete, sonst wäre es ja aufgeflogen. Und so wird er nach und nach, spricht sich das rum und er wird zur Anlaufstelle für stigmatisierte Leute und Menschen im Neuköllner Raum, aber auch darüber hinaus in ganz Berlin.
Es kommen auch ganz viele Leute irgendwie zu ihm, die kein Deutsch können oder die das Amtsdeutsch aus den Behörden in Briefen nicht verstehen. Also so erzählt er dann beispielsweise auch, dass er dann Amtsgänge zum Finanzamt für verschiedene Kunden erledigt, die zu ängstlich sind und einfach nicht verstehen, was sie da beim Finanzamt gesagt bekommen.
Das ist so ein hervorragender Service. Ich kenne so viele Leute, die nicht gerne selber zum Finanzamt gehen.
Ja, also
mich eingeschlossen.
Das, genau, diese Palette dieser verschiedenen Jobs, das weitet sich aus und so weitet sich auch langsam sein Netzwerk und so sind dann auch Verstrickungen in größere Gruppierungen und vielleicht auch kriminellere, größere Clans, wo er teilweise aber natürlich auch als kleiner Ganove ausgenutzt wird.
Aber man könnte sagen, läuft bei ihm.
Es läuft bei ihm, genau, so für mehrere Jahre und es läuft eigentlich gut für ihn.
Guck mal, ich bin im Jahr viermal in Urlaub gefahren, habe ich 14 Stunden gearbeitet. Bin viermal in Urlaub gefahren und dann war die Sache erstmal ausgestanden. Und meine Frau hat das gerne gemacht, sie ist ja gerne mit mir gefahren. War ja prima. Und sie hat gesagt, wo sie hin will. Da sind wir bei ihm gefahren. Nicht? Was sagst du dazu? Hättest du auch so gemacht.
Ne?
Als Frau oder als, ja klar.
Also ja genau, hier finde ich, hört man so ein bisschen auch so diese kleinbürgerliche Arbeitermentalität raus. Ja. Ne? Also man arbeitet hart und fährt dann wohlverdient in Urlaub.
14 Stunden hat er gesagt, ne, hat er gearbeitet
genau,
für einen Urlaub.
Genau, das sagt er, genau. Ja. Genau,
also pro Tag, oder?
Ja.
14 Stunden
ja,
genau. Am Tag, um sich diesen Urlaub zu erarbeiten.
Ja,
diese
ah,
Urlaube.
Ja.
Ja, nicht einmal.
Nee.
Okay,
gut, dass wir
ach so,
reden.
Ja, nee,
regulär.
Natürlich täglich. Genau. Täglich,
täglich
14 Stunden, also
ja.
So
ja.
Erzählt er
das. Richtig abgerackert.
Ja. Genau, also er arbeitet unfassbar viel. Es läuft einfach sehr gut. Aber man muss auch sagen, dass ihm bei dieser Menge an Anfragen und Aufträgen, die er hat, auch Fehler unterlaufen. Und zwar konnten wir das auch zum Teil in den Akten nachvollziehen, weil Lukas auch von Herrn M. und seinem Anwalt die Gerichtsakten bekommen hat. Und da ist dann zum Beispiel sowas dokumentiert, wie dass Herr M. einen Tippfehler gemacht hat auf einem Kontoauszug, auf dem dann nicht Girokonto stand, sondern Girio-Konto. Und das ist natürlich als Fälschung aufgeflogen. So, und dann hat die Polizei natürlich sich gefragt, woher kommt dieses Papier? Und dieser Vorfall hat dann eben eine Fährte zu Herrn M.'s Büro gelegt. Und das sind so Dinge, die passieren. Und es ist auch so, dass dann Herr M. über die Jahre die ein oder andere Vorstrafe einkassiert. Aber es wird erstmal nicht wirklich gefährlich für ihn. Und er macht auch relativ unbeeindruckt von diesen Vorstrafen einfach weiter.
So kennen wir ihn.
Genau. Das läuft wirklich erstaunlich lange sehr gut, bis es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr gut läuft.
Diese Geschichte wie mit dem Schrio-Konto, das stapelt sich langsam auf und so kommen langsam in den 2000er Jahren die ersten Delikte zusammen und auch die ersten Vorstrafen. Und wir befinden uns dann im Jahr 2010, wo er tatsächlich auf Bewährung von 2 Jahren verurteilt wird. Nach 2010 wird dann aber auch gleich das LKA wieder auf ihn aufmerksam, wo er euch sicher vorstellen könnt, warum. Und was er nicht weiß, es gibt einen Beschluss zur Observation und zur Telefonüberwachung. Und er wird 6 Monate lang abgehört von LKA-Beamten, seine Gespräche abgehört, seine Telefongespräche. Und vor seiner Wohnung und dem Büro sitzen Zivilbeamten, die ihn beschatten und observieren.
Nein.
Und so kommt es dann tatsächlich, dass er am 5. Dezember 2012 in den Morgenstunden aufgesucht wird von der Polizei, die morgens früh um 5:30 vor seiner Tür steht, mit einem Durchsuchungs- und einem Haftbefehl. Die Polizei letztendlich weiß nicht, wo er sich genau in welcher Wohnung aufhält.
Und die Hausmeisterin, die hat gesagt, ich glaube, der ist bei der Thailänderin. Und dann haben sie erst die Wohnung gefunden. Alle Wohnungen haben sie aufgemacht. Und haben die Leute aus dem Bett getrommelt. Um, weiß nicht, um 5 Uhr.
Und dann kamen sie zu dir ins Schlafzimmer?
Ja. Ich wusste gar nicht, was die wollen. Ich wusste überhaupt gar nicht, was die von mir wollen. Wir müssen sie jetzt mitnehmen. Ja, wohin? Na, erstmal zu der Polizei in die Grunewaldstraße. Und da wollten sie mich was fragen. Ich sage, wissen Sie, meinen Namen haben Sie, mein Geburtsdatum haben Sie, wo mein Büro ist, wissen Sie, und wo ich wohne, wissen Sie auch. Was noch? Was wollen Sie jetzt von mir noch wissen? Ja, ihre Kontakte, sie haben doch wohl nicht alle auf dem Sender.
Ja, also man muss ja sagen, ein bisschen lustig, dass er jetzt so überrascht ist, dass die Polizei vor der Tür steht. Riesenüberraschung, was wollen Sie von mir?
Naja, er hat es ja nicht mitbekommen, dass er observiert wurde. Und das ging sechs Monate.
Aber dass er sich am Rande der Illegalität bewegt hat, dürfte er schon gemerkt haben.
Genau, aber es ist auch so ein bisschen so dieses Selbstbild, was er hat, dass er nichts Illegales tut. Das ist so seine Sichtweise. Ist. Genau. Yeah. Und an diesem Tag also werden dann seine Büroräume in der Karl-Marx-Straße durchsucht. Und zwar den ganzen Vormittag lang. Und es erscheint dann auch, wie man in den Akten lesen kann, ein Riesenaufgebot an Kriminalkommissaren, gestaffelt in diesen Büroräumen. Und auch die Fahnder der Steuerfahndung durchsuchen die Räume mit eigenen Durchsuchungsbeschlüssen. Und die Polizei beschlagnahmt an diesem Tag eigentlich alle Beweismittel, die sie irgendwie in die Finger kriegen kann, die aber wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen darstellt, was Herr M. in diesen vielen Jahren so alles gefälscht hat.
Denn bei mir ist nur erschienen, das, was noch bei mir war. Wenn Leute was bestellt haben, das lag ja noch bei mir. Die sind noch nicht abgeholt haben. Und das habe ich nicht im Büro gelassen, sondern habe sie im Auto gesteckt. Weil das Auto gehört ja nicht mir. Da habe ich gedacht, na, vielleicht kommen die nicht darauf. Ja, aber das war das Erste, was sie wollten. Autoschlüssel.
Da war er auch nicht vorbereitet. Das ist eigentlich auch so eine Sache. Er dachte, das Auto gehört nicht ihm, also dürfte das sie auch nicht interessieren, weil das war auf seine Lebensgefährtin angemeldet. Aber das war
ich habe übrigens aufgehört, die Frauen zu zählen. Das war schon wieder eine neue. Ja.
Die brauchen wir auch nicht zählen. Aber
er hat sich die Sache mit dem Haus gemerkt damals und hat das aufs Auto übertragen.
Genau.
Gehofft, dass alles auf seine Frau zurückfällt.
Na, und das war natürlich auch eins der Verstecke, was sie natürlich durchsuchen wollten. Und so wird er an dem Tag dann auch verhaftet und es folgt die Hauptverhandlung und dann tatsächlich auch Verurteilung am 27. Juni 2013 zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten. Diese Strafe sitzt er dann ab. Nach einer U-Haft in Moabit kommt er in die JVA Plötzensee in Charlottenburg. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ich ihn dann kennengelernt habe, 2014 mit dem Gefängnistheater Aufbruch. Habe ich 2 Produktionen im Prinzip mit ihm gemacht und ihn da auch kennengelernt. Und das war auch so der erste Eindruck, so ein charmanter kleiner Mann, im Gefängnis eigentlich sehr schmächtig und zerbrechlich wirkend. Zwischen diesen ganzen Muskel- oder teilweise muskelbepackten Knastfiguren. Und auch da hatte er schon ganz klar innerhalb der Hierarchie ein gewisses Ansehen genossen und Respekt und auch einen gewissen Schutzstatus, was interessant für mich schien. Es gab beispielsweise eine Situation in einer dieser Theaterproduktionen, wo es zum Gerangel kam mit verschiedenen Gefangenen und er da dazwischen geraten ist, eigentlich unbeteiligt und wo dann ganz klar vom Regisseur gesagt wurde, nein, Hans wird nicht angefasst, Hans ist heilig.
Schöner Titel, ja.
Aber könnte man vielleicht mal zusammenfassen, also dass die Mischung aus, er ist angstfrei, er ist klug und er ist freundlich.
Er ist freundlich und charmant. Und geht auf die Menschen ganz offen zu. Gleichwohl aber auch wissend, er ist wirklich sehr klein.
Keiner 1,60.
Also. Ja. Keiner 1,60.
Und auch sehr mager eigentlich. Ja.
Er wird sich nie körperlich mit größeren Menschen anlegen. Ja. Also auf einer körperlichen Ebene kann er auch keiner Fliege was zuleide tun. Das ist das Interessante an dieser Person.
Lukas hat mir dann später von diesem Herrn M. erzählt und ich habe dann auch die Akten lesen dürfen. Und ich war eigentlich total fasziniert von ihm und von seiner ganzen Story, weil so ein Urkundenfälscher, das hat zumindest für mich ja auch irgendwie was von so Raffinesse oder so einem Handwerk, das er beherrscht, ne? Und darüber hinaus eben, wie gesagt, die Tatsache, dass er sagt, dass er Leuten geholfen haben will und eben auch Ämter ausgetrickst ist. Weil genau, wie du ja schon gesagt hast, Ämter sind mir jetzt auch nicht unbedingt in erster Linie sympathisch. So, und dann wollten wir zusammen seine Geschichte erzählen. Aber je mehr wir dann recherchiert haben und Interviews geführt haben, umso mehr erschien die ganze Sache in einem anderen Licht. Und zwar haben wir Interviews geführt mit einem Staatsanwalt, einem Strafverteidiger, einem Richter und einem Rechtsphilosophen, um möglichst umfangreich Perspektiven zu haben auf diese ganze Sache, auf den Justizfall. Und denen haben wir auch vorab Töne geschickt von Herrn M., damit sie so einen Eindruck bekommen von seiner Person, wie er so erzählt. Und es gab dann, wie ich finde, erstaunlich wenig Fürsprache für Herrn M. Also natürlich nicht vom Staatsanwalt, das ist vielleicht auch nicht zu erwarten, aber auch nicht vom Strafverteidiger oder vom Rechtsphilosophen, sondern die hatten eigentlich alle ziemlich sofort Zweifel, ob das alles überhaupt so stimmt, was Herr M. da erzählt. Und da gibt es auch eine ganz lustige Szene, die wir im O-Ton haben, wo Lukas gerade dabei ist, dem Andreas Dietz, das ist ein Richter am Amtsgericht Tiergarten, die Argumentationsweise von Herrn M. so zu erklären.
was er dann im nächsten Schritt sagt, also es wurde ja damit keiner geschädigt, weil...
Wurde denn keiner geschädigt?
Das ist seine Auffassung. Aber letztendlich, was er im nächsten Moment dann anbringt, ist, dass er sagt, die Menschen haben ihre Kredite ja abbezahlt, weil sonst wäre es ja
aufgeflogen.
Also genau, so ein Richter ist natürlich auch in einer bestimmten Position und versteht da absolut keinen Spaß, das ist klar. Aber tatsächlich ist es ja so, letztendlich weiß man nicht, hat Herr M. wirklich Leuten geholfen? Wir wissen zwar aus den Akten faktisch, dass er zum Beispiel einen Kontoauszug gefälscht hat oder eben so eine Mietschuldenfreiheitsbestätigung, aber was dann damit weiter passiert ist, ist ja im Prinzip reine Spekulation.
Ja, und dass es immer sozusagen Bedürftige waren, die das verdient haben. Es können ja auch Kriminelle gewesen sein, die vielleicht, was vorhatten in den Wohnungen und so.
Genau.
Das wissen wir nicht.
Die Frage bleibt tatsächlich am Ende offen, inwieweit diese Menschen nicht auch weiter andere Menschen wieder geschädigt haben oder ausgenutzt haben.
Das konnte er ihm ja auch nicht überprüfen.
Und wenn er gerne Sozialarbeit geleistet hätte, hätte er auch andere Möglichkeiten gehabt, theoretisch. Ja?
Also ja, richtig, richtig. Gut, aber das ist eben das, was er am besten kann.
Aber letztendlich liegt ein ganz anderes Problem irgendwie zugrunde in seiner Argumentation, und das ist mehr ein philosophisch-ethisches Problem, und das ist die Auffassung von Gerechtigkeit, die wir auch insbesondere irgendwie in unseren Interviews untersucht haben und die wir vor allem im Gespräch mit dem Rechtsphilosophen Felix Hanschmann haben wir uns da ein bisschen Antworten auf diese Ambivalenz, die wir jetzt und die ihr auch gesehen habt, versucht haben rauszufiltern. Und was bei ihm eigentlich ganz gut in der Argumentationsstruktur für uns deutlich wurde: Herr M. stellt seine Auffassung von Recht und Gerechtigkeit über die anderer, und das ist das, was wir so
haben
aus dem
nicht alle Schlitzohren gemeinsam? Ich dachte, das wäre so das.
Ja, das könnte man schon so sagen. Und das ist das Spannende, was der Rechtsphilosoph dazu sagt.
Gerechtigkeit ist insofern eigentlich eine totalitäre Vorstellung, weil er natürlich für sich beansprucht, diese Gerechtigkeit zu kennen. Gerechtigkeit ist aber nichts, was sie feststellen können. Das ist ja kein objektiver Zustand. Das ist etwas, worüber demokratisch organisierte Gesellschaften mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen Gruppierungen, mit unterschiedlichen Ideologien, Politiken streiten müssen. Das ist genau das Hauptproblem, was er hat. Seine Vorstellung von Gerechtigkeit in gewisser Weise absolut zu setzen oder als Rechtfertigung dafür zu nehmen, das, was auf einem diskursiven, auch strittigen Weg der Aushandlung von unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen letztendlich im Gesetz kondensiert, unterlaufen zu können.
Ja, ist ja wohl klar, also wenn jemand massenhaft Schwarzgeld macht mit seinen Automaten und für 1,5 Millionen Mark sein Haus baut, dann ist ja viel Geld verloren gegangen für genau die Leute, denen er später sagt, denen er gerne helfen will, den Arbeitslosen und den sozial Bedürftigen. Also
genau,
da gibt's,
ich glaube,
gibt's ja schon.
Da
kommt
auch so ein bisschen raus, dass da nicht so viel Idealismus dahinter steckt, wie Herr M. vielleicht vorgibt, weil natürlich ist er eigentlich durch und durch Geschäftsmann. So.
Ich glaube, man möchte ihn gerne haben, einfach weil einem das so gefällt, dass jemand da sitzt und im Hinterzimmer für Entrechtete und Mütter mit drei Kindern irgendwelche Anträge fälscht.
Ja, ja. Und diese moralische Argumentation, die ist auf jeden Fall auch eine Rechtfertigungsstrategie für sein Handeln.
Genau, und dazu kam, also ich finde, am Anfang dachte ich, das hat total was Subversives, ne? Also mit diesen gefälschten Dokumenten so die Ämter auszutricksen und so. Aber das geht dann auch verloren, und das sagte nämlich auch der Hanschmann, dass sozusagen dafür, dass es irgendwie sowas wie ein Akt des zivilen Ungehorsams ist oder so, die Öffentlichkeit fehlt. Also dafür müsste man sozusagen irgendwie die Aufmerksamkeit auf diese Ungerechtigkeiten im System oder so lenken, die er ja eigentlich benennt, und da hat er ja auch einen Punkt, aber dadurch, dass er es im stillen Kämmerlein macht und auch noch Geld dafür nimmt, ist es halt eigentlich nur ein Job.
Wie geht es denn dem lieben Herrn M. heute?
Er ist seit 2016 wieder auf freiem Fuß, genau, und er ist inzwischen 75 Jahre alt, aber steht noch voll im Leben, also er heiratet demnächst wieder. Und man kann eigentlich festhalten, dass er sich nach wie vor sehr im Recht sieht, also er bereut nichts davon und ist immer noch sehr von seinem Tun überzeugt.
Wenn du jetzt neue Leute kennenlernst und die fragen dich, was machst du beruflich? Was ist dann deine Antwort? Weil du hast ja so viele verschiedene Sachen gemacht.
Ich bin Künstler. Nein, das ist falsch. Ich bin kaufmännisch begabt. Das habe ich mein ganzes Leben gemacht und das kann ich auch weiter. Ja, ich helfe Leuten, aus ihrem Dreck rauszukommen. Und die sind mir dann auch, diese Leute sind mir dankbar, dass ich sie überhaupt genommen habe.
Und der Staat sieht dich aber als Betrüger?
Der Staatsanwalt. Aber sonst niemand.
Und du dich auch nicht?
Nein, natürlich nicht. Weil Ich habe eine Sache gemacht, die die Aufgabe des Staates ist, nicht meine. Ja, und wenn ich den Leuten helfen soll, muss ich denen eben helfen mit Papier, die gefälscht ist. Das hätte der Staat so machen können und die hatten die Wohnung gehabt. Nein, weil die Papen, die dort sitzen, die sind faul. Die schreiben dir einen Brief und das hast du zu machen. Machst du das nicht, Strafe. Machst du das immer noch nicht, Strafe höher. Und wenn du nicht bezahlen kannst, sperren wir dich ein. So läuft das. Und das gefällt mir nicht. Und dagegen, solange wie ich lebe, kämpfe ich dagegen.
Schon, wie Herr M. so ein bisschen an der Realität rumzuppelt, damit das auch alles passt für ihn. Aber ich finde, geschenkt hat er umsonst. Netter Typ, hat mich sehr gefreut, den kennenzulernen. Und auch schön, dass ihr hier wart und die Geschichte erzählt habt.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke. Ja, und wenn jetzt Sie sagen, ich habe übrigens auch eine interessante Geschichte, bei mir geht manchmal der Kühlschrank nicht auf, oder eine Geschichte, die wirklich was zu bieten hat, dann schicken Sie uns vielleicht gerne mal eine Mail an plus1@deutschlandradio.de und dann schicken wir jemanden hin, der dieser Geschichte nachgeht, mit einer Lupe und einem schicken Hut. Bei mir im Studio ist immer noch mein lieber alter, leg das Handy weg. Mein lieber alter Freund David Siebeking, schön, dass du da bist. Du bist Dokumentarfilmer und wir hatten vorhin schon mal drüber geredet, wie deine Themen ja, sich auf dich zubewegen oder du dich auf sie. Dein neuestes Thema hat im weiteren Sinne mit Protest zu tun. Ja, wie kamst du denn zu den Jungs und Mädels von Extinction Rebellion?
Wie ist das passiert? Über meine Kinder, genau, ja. Also ich habe erstmal gedacht, mein nächstes wichtiges Thema müsste sich irgendwie mit Erziehung oder Nichterziehung beschäftigen. Also wie anti-autoritär kommt man da durch, ja? Mhm. Oder wie despotisch, wenn man kleine Kinder aufzieht. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass meine Tochter, also die ist jetzt 6, sich schon Gedanken über einen Weltuntergang macht. Das hat mich ziemlich aufgeweckt, so dieses Jahr. Also, dass sie gefragt hat, geht die Welt unter? Also, oder werden wir, geht es uns wie den Dinosauriern, von denen ich irgendwann mal, also von denen sie mitbekommen hat, dass sie mal da waren und jetzt nicht mehr da sind. Ausgestorben sind. Und das fand ich dann, und dann habe ich mal meinen Vater gefragt, wie er eigentlich so zu dieser ganzen Klimageschichte steht. Und der sagte, lass uns doch mal zu Fridays for Future gehen. Wo ich gesagt habe, das ist doch mehr für Kinder und für Schüler. Und er meinte, naja, du hast ja auch eine zu Hause sozusagen. Und dann habe ich eine Entschuldigung geschrieben für meine Tochter an die Klassenlehrerin. Und dann sind wir zu einer Demo gegangen, so eine Fridays for Future Demo. Und da bin ich auf diese Leute von Extinction Rebellion aufmerksam geworden. Jedenfalls Extinction Rebellion, habe ich dann erfahren, ist sozusagen Fridays for Future für Erwachsene. So war das sozusagen die Kurzbeschreibung. Und da ich gedacht habe, ja, ich will was machen, mich interessiert das, habe ich mich dann ein bisschen näher mit dieser Bewegung beschäftigt und fand das dann interessant genug, mich da noch weiterhin mit zu beschäftigen. Und daraus könnte jetzt, oder es scheint so, dass das mein nächstes Filmprojekt oder Sachbuchprojekt werden würde.
Okay, und was ihr da genau macht, also du hast mir gesagt, ihr habt euch in Einkaufszentren auf die Erde gelegt, ihr habt Weihnachtslieder umgedichtet und die zum Beispiel in der S-Bahn vorgetragen.
Während die Erde brennt, wenig Resultate stehen am Ende fest.
Am Hackischen Markt bei dir. Okay,
Wir müssen noch ein bisschen üben.
Ja, nein, das war doch sehr schön.
Nee, es war schön. Ja, also das geht, darum geht es mir auch. Also es geht
auch
insgesamt
ein bisschen.
Nee, es geht insgesamt darum, dass man sympathisch bleibt bei dem ganzen Widerstand, weil es ist ja nicht. Es geht ja eigentlich darum, die öffentliche Meinung zu gewinnen und nicht Leute abzuschrecken oder zu sagen so, oh nee, damit will ich nichts zu tun haben, sondern, und das ist das Schöne bei Klimaaktivismus, ich habe da viele Leute getroffen, die ich da gar nicht erwartet hätte, also Rentner, die sich noch nie engagiert haben, auch
die aber auf einmal gesagt haben,
ja, jetzt, ich will jetzt was,
ich hab das, den Schalk im Nacken.
Nee, ich habe, ja, oder es ist halt eine wichtige Sache für die, noch nicht genug getan wurde bislang oder wo die normalen, ganz normalen Mittel, sage ich mal, Petitionen schreiben, nur einfach zu einer Demo gehen oder die Grünen wählen, dass das halt nicht reicht.
Jetzt muss man aber einmal erwähnen, dass die Bewegung selbst auch ein kleines Imageproblem gerade hat. Denen ist was nochmal genau auf die Füße gefallen?
Also dass es gab einen Riesenwirbel um Äußerungen eines Gründungsmitglieds, der so ein bisschen, man könnte sagen, einen Guru-Status hat, wobei die Bewegung dezentral organisiert ist und das eigentlich nicht der Fall ist. Also es geht eigentlich gerade nicht darum, dass es eine zentrale Führungsfigur gibt. Trotzdem gibt es halt eine Person, die sozusagen am prominentesten in Erscheinung getreten ist. Das ist Roger Hallam, ein ehemaliger britischer Biobauer, der sich das eben mit anderen Leuten ausgedacht hat, ja, das Konzept von Extinction Rebellion. Und der ist im November auf den Plan getreten, in Interviews mit der Zeit und auch mit dem Spiegel, in denen er den Holocaust verharmlost hat. Mm. Und ich werde mich jetzt hüten, die Verharmlosung des Holocaust zu verharmlosen.
Ja.
Das ist auch, es ist einfach, er ist da in die Brennnesseln getreten oder hat ein Wespennest gestochen, weil gerade in Deutschland sollte man da damit vorsichtig sein, da kann man echt keinen Blumentopf gewinnen mit. Und er hat dann halt nicht zurückgerudert und sich entschuldigt, sondern er hat eigentlich noch nachgelegt.
Hat immer noch mal einen
draufgesetzt. Das Ganze auch noch als, also intern in der Bewegung hat er das Ganze noch als sozusagen als strategisch dargelegt. Denn er sagte, das ist sozusagen von mir bewusst gemacht, dieser Ärger, den ihr jetzt habt. Den können wir nämlich für uns gewinnen. Und das wurde ihm dann auch noch übel genommen. Und das hat dann zu einem, das ist ihm halt zumindest hier in Deutschland sehr auf die Füße gefallen und leider gab es dann Austritte und es gab eben Spaltungstendenzen und so weiter.
Ja, natürlich, das ist ja auch klar in so einem Moment und dann verliert man ja auch das eigentliche Ziel ein bisschen aus den Augen. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis dein neuer Film rauskommt?
Naja, bis die Klimakrise gelöst ist.
Ach so.
2025? Nee. Nein, also das ist wieder, ich mache ja immer Langzeitbeobachtung, also über ein paar Jahre.
Ja.
Aber ich glaube, jetzt ist es schon wichtig bei dem Thema, das brennt so sehr.
Ja, dass man da schnell vorankommt.
Ich will schneller sein als sonst. Ja. Also ich hoffe, dass der im Herbst oder Anfang nächsten Jahres, dass der rauskommt. Der Arbeitstitel ist übrigens Revolution im Treibhaus.
Sehr schön. Aber ändert sich das möglicherweise nochmal?
Das kann sein, dass sich das ändert, ja. Also was hatten wir schon? Wir hatten schon die Zeit drängt, ja.
Ja.
Aber ja, irgendwas. Also es wird trotzdem ein David Sieveking-Film und Buchprojekt bleiben.
Wenn mir was Gutes einfällt, schicke ich dir SMS.
Absolut. Damit rechne ich.
Wissenschaftler sind Typen, die abwesend in Kübeln rühren oder grüne Zahlenreihen auf schwarzem Bildschirm verfolgen. Und dann blicken sie irgendwann auf und rufen Heureka! Ganz falsch. Wissenschaftler, das sind Leute wie Sie und ich, die sich vielleicht einfach ein bisschen mehr für die Dinge interessieren und deswegen einfach auch mehr rauskriegen als Sie und ich.
Viele Leute sagen, Alltagsstress hält mich vom Impfen ab. Und das hört sich vielleicht erstmal wie eine alberne Ausrede an, aber das bedeutet, dass Impfen nicht einfach genug ist.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Cornelia Beetsch, ich bin Psychologin und habe an der Uni Erfurt die Professur für Gesundheitskommunikation. Wir arbeiten zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und schauen uns dann in Repräsentativdaten an, wie die Gründe für oder gegen das Impfen sind. Und da finden wir zum Beispiel, dass die Menschen erstmal ein sehr hohes Vertrauen haben in Impfungen und dass die Leute, die sich nicht impfen lassen, gar nicht notwendigerweise Impfgegner sind. Und das ist ja ein Mythos, der sehr gerne auch in den Medien kolportiert wird.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Für mich hat es damals 2015 Klick gemacht, als die gesamte Presse voll war von dem damaligen Bundesgesundheitsminister, der auch sagte, jetzt brauchen wir die Impfpflicht, jetzt haben wir hier einen Riesenmasernausbruch, ein kleiner Junge ist gestorben. Ich habe irgendwie am Tag mit 9 oder 10 Leuten von der Presse geredet und am Abend mit meinem Kollegen gesagt, so, lass uns jetzt mal folgende Studie machen. Und die haben wir dann auch gemacht, nämlich haben wir untersucht, was passiert eigentlich mit den freiwilligen Impfungen, wenn wir nur die Masernimpfung verpflichtend machen. Denn die Idee ist ja, dass man jetzt nur eine Impfung verpflichtend hat. Wir sehen in dieser Studie, dass diese Einschränkung der Entscheidungsfreiheit, die den Menschen ein hohes Gut ist, die führt dazu, dass manche Leute sich ärgern. Und zwar vor allem die Leute, die Impfen eher so mittelprächtig finden. Die ärgern sich und holen sich ihre Entscheidungsfreiheit dann bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit zurück. Nämlich dann, wenn sie freiwillig impfen können und impfen dann nicht. Also bei der Impfpflicht würde ich immer denken, ganz oder gar nicht letztendlich. Oder wenn man die Daumenschrauben etwas anziehen wollte, dann könnte man so eine Widerspruchslösung einführen. Ich würde das vielleicht anders nennen. Man könnte einen Standardschutz einführen. Das heißt, alle empfohlenen Impfungen sind der Standardschutz, müssen nachgewiesen werden. Aber man darf bei jeder Impfung auch sagen, dass man sie nicht haben will. Also man muss sich einmal zu jeder Impfung verhalten. Das würde das Vergessen reduzieren. Und zeigt auch nachweislich sehr, sehr gute Resultate.
Und Was hat's gebracht?
In den Lebenswelten der Leute impfen oder die Aufklärung verbessern. Das sind alles Sachen, die so am Rande in diesem Gesetz drinstehen, die man aber noch zentraler hätte verankern können.
Für mich jetzt totale Neuigkeit, habe ich so noch nie gedacht, aber du bist ja näher am Thema dran. Wir haben vorhin schon mal gesagt, du hast einen Film auch darüber gemacht, eingeimpft, Familie mit Nebenwirkungen. Kam dir das jetzt auch plausibel vor oder war für dich Riesenneuigkeit?
Nee, also ich kann damit viel anfangen. Ich glaube auch, dass die Impfpflicht kontraproduktiv ist, so wie sie jetzt eingeführt wurde. Mal abgesehen davon, dass ich sie sowieso ablehne, aber so wie sie gemacht wurde, ist sie, glaube ich, auch nicht besonders schlau. Also mit dieser Einzelimpfung, die es auch gar nicht so gibt. Man kann ja nicht nur gegen Masern impfen.
Ja.
Und viele Leute, ich glaube, da geht's dann, ist dann tatsächlich die Psychologie im Spiel, auch die jetzt noch nicht angesprochen wurde, da mache ich halt, was Pflicht ist und den Rest lasse ich. Also, weil das, was Pflicht ist, ist ja das Wichtige. So, ja?
Ja.
Also, es könnte ja auch so im Endeffekt hängen bleiben. Dabei stimmt das gar nicht. Ja.
Ich glaube auch, dass der Trotz da wirklich eine unterschätzte Größe ist an dieser Stelle. Und den Trotz von ganz, ganz vielen möchte man eigentlich sich ja nicht auf sich ziehen. Mein lieber David Sieveking, Filmemacher und Freund, du bist als Mensch und Freund sehr zu empfehlen. Ich denke, das haben jetzt auch die Menschen gemerkt, die uns zugehört haben. Es war total schön, dass du hier gewesen bist. Mir schwirrt der Kopf. Wir haben so viele unterschiedliche Dinge beredet miteinander. Wie geht's dir jetzt hier?
Also ich habe das Gefühl, wir haben erst angefangen.
Alles klar, du bist noch gar nicht warm.
Ich habe mich jetzt warm geredet.
Sehr, sehr gut.
Dann spricht noch, für dich.
Ja. Dann komm doch gerne bei Gelegenheit wieder. Ich sage Tschüss zu allen Leuten, die uns jetzt zuhören. Bis dann. Deine Caro. Muss Schluss machen, wird zu teuer.